Ja, auch von mir hier ein herzliches Willkommen im Gospelhaus. Manche, die haben sich jetzt vielleicht schon gewundert, warum ich heute Morgen vorne stehe und predigen soll, wo ich doch schon seit gut 2 Wochen in Rente bin, oder? Was sucht denn der noch da? Also erstens glaube ich, dass Gott bei Berufungen kein Renteneintrittsalter kennt. Zumindest nicht vorgesehen, noch nicht mal im Himmel habe ich gelesen, denn dort kommen wir in unsere endgültige Bestimmung rein, nämlich in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und da dürfen wir ihn anbeten, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Ich weiß gar nicht, ob es da noch 365 Tage im Jahr gibt, weil es ist ja Ewigkeit. Also irgendwie wird es dann anders sein. Und zweitens hat mich unser Pastor Phil gebeten, den Dienst heute mal zu übernehmen. Und wenn mein Pastor mich um was bittet, dann mache ich das natürlich auch und gebe mein Bestes dabei. So, heute möchte ich gern mit euch über ein Thema sprechen, was vermutlich die meisten von uns kennen. Probleme. Ich behaupte, dass Gott deine Probleme nutzen will, um dich in deine Berufung und in deine Bestimmung hineinzubringen. Und ich bin überzeugt, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der keine Probleme hat. Jede Frau und jeder Mann hier in diesem Raum hat mindestens ein Problem. Jede Person, die diese Predigt jetzt meinetwegen über YouTube sieht, hat auch Probleme. Ob du heute Morgen topmodisch gekleidet bist oder vielleicht ein bisschen weniger modern angezogen bist, du hast Probleme. Ob du Geschäftsführer von einer Firma bist oder vielleicht auch Hartz-IV-Empfänger, du hast Probleme. Es ist egal, welche politische Partei du wählst oder welcher du nahestehst, ob links, grün, Mitte oder rechts, du hast in jedem Fall Probleme. Menschen, die nicht Nein sagen können, die haben ein Problem. Menschen, die zu allem Nein sagen, haben auch ein Problem. Der Mensch, den du am allerwenigsten leiden kannst, der hat ein Problem. Und der Mensch, den du am allermeisten beneidest, wieso ist die Person so unheimlich gesegnet, warum geht's dem so gut, eigentlich sollte das alles in meinem Leben vorhanden sein, dieser Mensch hat auch ein Problem. Der Single, der jede Nacht allein im Bett liegt und denkt, ich armer Tropf, der hat ein Problem. Und die Frau, die neben ihrem Mann im Bett liegt und denkt, ich wünschte, ich wäre Single geblieben, die hat auch ein Problem. Die Person, die dir sagt, du hast ein Problem, die hat selber auch ein Problem. Und jetzt wende ich dich doch einfach mal deinem Nachbarn zu und sag, willkommen im Club. Wir haben alle Probleme. Aber was machen wir jetzt damit? Und darum soll es in der heutigen Message gehen. Deine Probleme sollen dir dienen. Könnte es vielleicht sein, dass Gott ein Ziel in deinem Leben erreichen will? Deswegen, wenn du Probleme hast, dann bete die nicht gleich weg. Verdräng sie nicht. Manche denken sich, 3 Chorusse und die Probleme sind weg. Nein. Denn oftmals gibt's gute Gründe, dass die Probleme da sind. Manchmal lässt Gott etwas zu in deinem und in meinem Leben. Und da kann schon mal so die Frage aufkommen, warum habe ich nur so schlecht geschlafen, als hätte ich auf einem Steinhaufen übernachtet? Warum habe ich diesen Stress? Warum habe ich diese Probleme? Du bittest zum Beispiel um Stärke. Und Gott gibt dir ein Problem, an dem du wächst und deine geistliche Muskulatur trainieren kannst. Du bittest Gott um Geduld. Vorsicht, Gott gibt dir ein Problem, gibt dir Schwierigkeiten, damit du Geduld lernst. Oder du bittest Gott um Weisheit und stell dir vor, Gott gibt dir Weisheit. Und diese Weisheit wirst du dann auch brauchen, um Probleme zu lösen. Okay? So sind Probleme eben auch immer Chancen, an denen wir wachsen können. Hast du ein Problem? Dann könnte es vielleicht sein, dass es dich in deine Berufung und in deine göttliche Bestimmung hineinbringen soll. Es gibt da so einen Satz in der Bibel, den konnte ich anfangs lange nicht so richtig gut akzeptieren. Aber in der Zwischenzeit, nach vielen Problemen, Herausforderungen und Schwierigkeiten, habe ich verstanden, was damit gemeint ist und kann das von ganzem Herzen bejahen. Dieser Satz steht im Römer Kapitel 8, in den Versen, im Vers 28. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alle Dinge zum Besten dienen. Wie gesagt, der hing mir lange Zeit quer im Hals, der Satz. Aber in der Zwischenzeit geht's runter. Und ich habe erlebt, dass das wirklich stimmt. Okay, ich gebe es zu. Manches fühlt sich überhaupt nicht gut an. Aber es muss auf irgendeine Art und Weise für das Positive arbeiten in meinem Leben. Und ich möchte euch heute Morgen in eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, mitnehmen. Und ich werde jetzt nur die ersten beiden Verse vorlesen und den Rest im Lauf der Message erzählen. Der Text steht im zweiten Buch Könige, Kapitel 5, die Verse 1 und 2 und dann folgende, das geht dann, glaube ich, bis 16 oder noch länger. Da heißt es, Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch, und jetzt kommt's. Auch dieser erfolgreiche Mann hatte ein Problem. Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau gewesen oder geworden. Naaman war gesellschaftlich hoch angesehen und einflussreich, äußerlich alles tipptopp super. Aber hinter der ganzen glänzenden Fassade hatte er ein massives gesundheitliches Problem. Weißt du, wenn wir uns hier so treffen, dann sehen wir doch alle super adrett aus. Stimmt's? Guck doch mal rum. Wow, klasse. Wir sind gut gekleidet, haben unser Sonntagvormittagslächeln aufgesetzt. Ja? Frisch geduscht, gekämpft, ein Satz Deo unter die Achseln gejagt und super, oder? Aber hinter der Fassade, so ganz privat, da kann es auch komplett anders aussehen. Naaman war der Oberbefehlshaber der syrischen Armee, sozusagen Generalinspekteur des Heeres. Seine Uniform war makellos, voller Lametta und Orden und Ehrenzeichen. Und diese Uniform hat das Problem, das er hatte, gut verdeckt. Ja? Lepra. Oder wie es auch genannt wird, Aussatz. Der Mann hatte große Macht und zigtausende Soldaten, die ihm gehorchen mussten. Ich habe mal festgestellt, dass sehr viele Menschen total nach Macht streben. Die sind richtig hungrig und gierig nach Macht und manche gehen in ihrem Streben nach Macht sogar über Leichen. Dieser Mann hatte bereits eine gewaltige Machtstellung und Autorität in Syrien erreicht und er war so eine Art Nationalheld geworden, denn er hatte mit seiner Armee gewaltige Siege errungen. Und ich denke, er wurde wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, sondern er musste den Weg sich auf der Karriereleiter hart erkämpfen. Und jetzt hatte er eine starke Position und er wurde ganz sicherlich auch von vielen beneidet. Aber die Position auf der obersten Sprosse der Karriereleiter ist kein sicherer Ort, der dich vor allem Übel schützt. Ganz sicher nicht. Und so hatte eben der Naaman ein gut verstecktes Geheimnis. Unter der glänzenden Uniform war was faul im Staate Dänemark. Er hatte Aussatz, Lepra. Wenn er von seinen öffentlichen Auftritten und Paraden wieder zurückkam in seine eigenen vier Wände nach Hause, dann musste er sich in diesem geschützten Rahmen mit dieser schrecklichen Sache auseinandersetzen. Und nur ganz, ganz wenige in seinem Umfeld haben davon gewusst. Es kann sein, dass wir eine super tolle Zeit im Gottesdienst haben und alles scheint Paletti, Hochglanz. Aber wenn du dann wieder in deinen eigenen vier Wänden bist, dann bist du mit deinem Problem und mit deinen Herausforderungen wieder konfrontiert. Und wisst ihr, was ich an Jesus so unheimlich begeisternd finde? Dass er mit uns ist, wenn unsere Uniform glänzt, bildlich gesprochen, wenn die Dinge gut laufen und alles gut aussieht, aber dass er auch dann mit mir und mit dir ist, dass er mich nicht fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wenn ich unüberwindliche Schwierigkeiten und Probleme habe. Und auf der einen Seite, da kannst du ja wahnsinnig erfolgreich sein und auf der anderen Seite erlebst du gerade eine komplette Niederlage. Auf der einen Seite strotzt du vor Kraft und Erfolg und auf der anderen Seite bist du in bestimmten Personen hilflos und völlig verloren. Ich habe mich schon einige Male gefragt, wie kann es sein, dass ich einerseits die beste Zeit meines Lebens habe und gleichzeitig eine schreckliche Zeit erlebe. Beides gleichzeitig. Und genau das ist hier die Situation von Naaman. In Stuttgart gibt es so ein ganz tolles Haus in Untertürkheim. Da werden die edelsten Sportwagen aus heimischer Produktion ausgestellt. Ja? Und da steht zum Beispiel ein super toller Porsche, der gefällt mir sehr, der hat gut 500 PS, der glänzt, dass es einen schier blendet. Tolles Auto. Aber was, wenn die Karre einen Getriebeschaden hat? Dann nützt der ganze Glanz nichts, oder? Schau, du kannst alles Geld der Welt haben, aber wenn klar wird, dass du nur noch 6 Monate zu leben hast, Du kannst eine super, total schöne, glückliche Ehe führen. Und trotzdem kann eine Herausforderung da sein, wie zum Beispiel ein behindertes Kind. Naaman war auf dem Gipfel seines Erfolgs angekommen, aber er hatte gleichzeitig ein riesiges Problem. Wie kann ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere sein und trotzdem so eine Herausforderung haben? Wie kann es sein, dass Tausende von Soldaten meine Befehle befolgen und ich die Geschicke meiner Nation maßgeblich mit beeinflusse, aber nicht in der Lage bin, meine Krankheit zu heilen? Wie kann es sein, dass ich so vielen Menschen helfe und ihnen Mut mache, aber mir selber nicht helfen kann? Also bitte, bitte, sag bloß niemandem, dass ich Aussatz habe. Wisst ihr, was damals in der Kultur und Gesellschaft im Nahen Osten passiert ist, wenn du aussätzig warst? Du bist dann in eine Leprakolonie verfrachtet und verbannt worden. Raus aus der Stadt. Du wurdest herausgerissen aus deiner Familie, weg vom Ehepartner, Eltern, Kindern und so weiter. Weg von deinen Freunden, raus aus deinem Beruf, ohne Einkommen, ohne Versorgung, raus aus deiner Position, raus aus der Gesellschaft, ohne jede Zukunftsperspektive. Lepra, damals völlig unheilbar. Das ist mehr als nur ein bisschen schmerzhaft. Das ist eine Vollkatastrophe. Und so war der Naaman unter seiner glänzenden Uniform mit dieser versteckten Krankheit geplagt. Da war faulendes Fleisch. Was, wenn die Soldaten und anderen Weggefährten das spitz kriegen? Ich meine, das riecht ja auch, oder? Vor allen Dingen Syrien, das ist schön warm. Ja, wir haben es jetzt gerade gehabt mit 35 Grad und so. Und wenn da faules Fleisch ist, da musst du gut Abstand halten. Da nützt dir auch die Maske nichts mehr. Ne? Auf jeden Fall gab's zwei Menschen, die gewusst haben, was mit ihm los war. Das eine war auf jeden Fall seine Frau. Und das andere war dieses jüdische Mädchen, das als Sklavin im Haushalt gearbeitet hat. Vielleicht hat er sich ja gesagt, naja, wenn die Kleine mich ohne Uniform sieht, naja, das ist mir auch ziemlich egal, oder? In meiner Kultur gilt eine Frau so oder so nichts. Und so ein Sklavenmädel aus Israel, die gilt erst recht nichts. Die nimmt ja sowieso keiner ernst. Meinetwegen kann dies ruhig wissen, dass ich ein Problem mit Lepra habe. Was man bei der Geschichte leicht übersieht, ist die Tatsache, dass Gott weder auf Positionen noch auf Status achtet. Das interessiert ihn gar nicht. Dieses Mädchen hatte letztlich den Lösungsansatz für das Problem von Naaman. Und nicht nur das. Naaman hatte seine Position durch das bekommen, was er sich erarbeitet und was er geleistet hatte. Sie hatte ihre Größe durch ihre Verbindung zu Gott. Und dieses israelitische Mädchen, das hatte 1000 Gründe gehabt zu sagen, hey Naaman, rutsch mir doch einfach den Buckel runter mit diesem Problem, was interessiert's mich? Mich hat man von meinen Eltern und von meiner Familie weggerissen und man hat mich entführt und jetzt kann ich hier als Sklavin knechten, werd hier gehalten wie ein Tier. Meinetwegen verrotte doch unter deiner Paradeuniform. Aber das war nicht ihr Ding. So hat sie nicht gedacht. Offensichtlich hatte sie Mitgefühl und Mitleid empfunden für diesen Mann und sie fängt an zu erzählen von dem Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks, von dem Gott in Israel. Sie erzählt von diesem Propheten Elisa in ihrem Heimatland und sagt so sinngemäß, weißt du, dieser Mann, dieser Prophet hat so einen heißen Draht zu Gott. Wenn du zu ihm hingehen würdest, ist die Chance maximal, dass du durch ihn geheilt wirst. Wahrscheinlich hat sie dann so oft darüber gesprochen, dass sie ihn irgendwann mal überzeugt hat, Mensch Mädel, du laberst mir hier eine Blase ans Ohr, jetzt mach ich halt. Und ich fasse mal kurz zusammen, was dann so passiert ist. Naaman lässt sich ein Empfehlungsschreiben von seinem König für den König von Israel ausstellen. Er reist dann hunderte von Kilometern dorthin in dieses kleine Land und schließlich hat der König von Israel ihn zum Propheten Elisa geschickt. Und als er dann endlich beim Propheten ankommt, geht die Tür von dem Häuschen auf und wer kommt raus? Nein, nicht der Elisa, sondern nur dessen Diener Gehasi kommt in seinen Hausschuhen daraus geschlappt. Und dann sagt er auch noch, also pass auf, Naaman, der Prophet sagt Folgendes, geh runter zum Jordan und tauch dich 7-mal in diesem Fluss unter. Nach dem 7. Mal wirst du geheilt sein. Diese Anweisung, er soll sich im Jordanwasser untertauchen, bedeutet eine unfassbare Demütigung für diesen Naaman. Könnt ihr euch das vorstellen? Und er protestiert. Sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Jungchen, ich bin so weit gereist, um eine Audienz beim Elisa zu bekommen. Ich bin doch nicht irgendwer. Und jetzt, wo ich hier bin, Dann hält der Prophet es noch nicht mal für nötig, mir persönlich zu begegnen und gegenüberzutreten. Und dann kriege ich noch so eine schwachsinnige Idee präsentiert. Ihr seid wohl nicht ganz dicht, Leute. Das ist ja eine bodenlose Unverschämtheit. Ich werde nie im Leben in diesen dreckigen Fluss reinsteigen und schon gar nicht darin mich 7-mal untertauchen. Was denkt ihr eigentlich? Das war seine erste Reaktion. Aber hier kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt ins Spiel. In der Bibel heißt es in Sprüche 3, Vers 34, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Der Sohn Gottes, Jesus, ist hier für uns alle ein ganz großes Vorbild, denke ich. Er hat seine ganze Macht und Herrlichkeit, die er hatte im Himmel, abgelegt, hat die Gestalt eines Menschen angenommen, hat sich gedemütigt. Aber schließlich wurde er erhöht am Kreuz und noch weiter drüber hinaus. Viele denken, am Kreuz wäre die Erhöhung schon zu Ende gewesen. Ganz im Gegenteil. Das war nur der Startpunkt. Jetzt ist er erhöht und sitzt zur Rechten des Vaters und regiert diese Welt. Als der Saulus damals unterwegs war nach Damaskus, um die Sekte der Nazarener zu beseitigen, da ist er dem auferstandenen Jesus begegnet. Und er kam von seinem hohen Ross runter, indem er gedemütigt wurde. Er hat dann auch einen anderen Namen bekommen, Paulus. Und manchmal ist es, denke ich, auch für uns dran, von unserem hohen Ross abzusteigen. Und ich denke, dass Jesus der Meinung ist, egal welche Position, egal welchen Status, welche Macht du hast, der Zeitpunkt, um mal runterzukommen, ist da. Bild dir bloß nichts drauf ein. Dein Titel und deine Diplome, die sind bei mir überhaupt nicht so wichtig. Was wollte Gott denn aus diesem Naaman alles rauswaschen? Ich denke einerseits natürlich ganz klar diese äußere Krankheit, Lepra. Aber in seinem Innern war es der Stolz, den er rauswaschen wollte. Und eigentlich wollte der Naaman schon wütend und enttäuscht wieder nach Hause reisen, Schluss, aus, Ende. Aber dann haben ihn seine Diener überredet, und es doch noch zu riskieren. Also, weißt du, wenn der Prophet es sagt und es zudem noch so easy, so einfach ist, dann solltest du es doch mal probieren. Ich meine, was kann schon passieren? Hilft's nix? Schadet's nix, oder? Und er sagt, also gut, ich probier's. Was habe ich schon zu verlieren? Er steigt in den Jordan, taucht ein erstes Mal runter und wieder auf. Nichts ist passiert. Gar nichts. Immer noch aussätzig. Normalerweise kommen dann so Gedanken wie, Mann, was für ein religiöser Blödsinn, oder? Und ich gehe auch noch drauf ein und mach mich hier zum Affen. Du blamierst dich hier bis auf die Knochen. Du bist doch ein Volksheld. Du bist ein Militärstratege. Und jetzt stehst du wie ein begossener Pudel in diesem Dreckwasser drin. Mann, oh Mann. Aber trotzdem macht er dann den nächsten Schritt. Das finde ich bewundernswert. Er taucht ein zweites Mal unter. Kommt wieder hoch. Nichts passiert. Ein drittes Mal. Ein viertes Mal. Ein fünftes Mal, ein sechstes Mal, aber immer noch ist nichts passiert. Nach wie vor voll mit Aussatz. Hey, ich weiß ja nicht, wie es dir so geht oder wie du handeln würdest, aber ich glaube, dass viele spätestens nach dem sechsten Mal aufhören würden, oder? Mann, ach vergiss es, ich steig aus, es hat ja doch keinen Wert. Ich steig aus dem Glauben an Gott, ich steig aus der Gemeinde aus und aus dem Dienst für Gott und ich steig aus diesem Veränderungsprozess mit dem Heiligen Geist aus, ich geb's auf. Aber der Naaman sagt sich, jetzt kommt's auch nicht mehr drauf an, ich tauche noch ein siebtes Mal unter. Ich hab eh nichts mehr zu verlieren, blöd dastehen tue ich so oder so schon, oder? Schlimmer kann's nicht kommen. Er taucht unter und beim Auftauchen ist seine Haut komplett rein und klar und glatt wie bei einem Babypopo. Naaman steigt geheilt aus dem Wasser raus. Und an dieser Stelle hören die allermeisten Predigten auf, weil jetzt haben wir ja Happy End, oder? Aber jetzt kommt der springende Punkt erst recht ins Hüpfen. Als Naaman geheilt aus dem Wasser kam, hat er voller Dankbarkeit zum Elisa gesagt, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. 2. Könige 15. Und dann sagt er noch im Vers 17 sinngemäß, in Zukunft werde ich nur noch diesen Gott anbeten und ihm dienen. Das Ziel von Gott war, dass Naaman in seine Bestimmung reinkommt und die Syrer etwas von diesem unsichtbaren, aber ungeheuer mächtigen Gott hören. Weißt du, es gibt viele Leute, die nicht an Jesus glauben und nicht in Gottesdiensten zu finden sind, weil Christen ihnen nichts von ihm erzählt haben. Auch nicht, was sie alles mit Gott erlebt haben. Aber wenn du sowas Gewaltiges mit Gott erlebt hast, wie dieser Naaman, dann ist auch ein Auftrag und ist eine Berufung damit verbunden. Das, was du erlebt und empfangen hast, solltest du unbedingt weitersagen und weitergeben. Das Problem von Naaman sollte ihm selber dienen, indem es ihn in seine Bestimmung hineingeführt hat, in einen Auftrag. Vielleicht sagst du jetzt, naja, Herbert, du hast ja gut Rede da vorne. Aber meine Situation ist eine komplett andere. Weißt du, an Weihnachten, da redest du dann immer wieder so von diesem Engel, der da erzählt vom Frieden auf Erden und so weiter, den Menschen ein Wohlgefallen und sowas. Aber wo bitteschön ist denn der Friede in meinem Leben? Frieden auf Erden, das hört sich schon gut an, aber wo bleibt der Frieden in meiner Ehe? Und wie sieht's mit dem Frieden zwischen mir und meiner Tochter aus? Wo ist er denn? Und hier kommt der Punkt, auf den ich raus will. Probleme sind oft die Voraussetzung, damit du in deine Bestimmung reinkommst und dass der Plan Gottes für dich irgendwann aufgeht. Beim David war Goliath ein riesengroßes Problem. Aber die Überwindung von diesem Problem war der Weg in seine Berufung hinein vom Hirtenbuben zum König in Israel. Josef, der Träumer, der saß unschuldig im Knast. Das war auch ein echtes Problem und der saß auch jahrelang. Aber dadurch wurde sein Charakter geformt und schließlich konnte er den Traum vom Pharao korrekt auslegen. Und das hat ihn aus dem Gefängnis rauskatapultiert. Er wurde an die Spitze der Regierung von Ägypten befördert, damit er ein großes Ernährungsprogramm aufbaut. Dadurch rettete er ein ganzes Volk vor dem Verhungern. Und so war sein Problem ein Sprungbrett in seine Bestimmung hinein. Ein anderes Beispiel, Nelson Mandela. Der hat in Südafrika 27 Jahre als politischer Gefangener im Knast gesessen, zur Zeit der Apartheid. Nachdem er freigekommen war, hat er gesagt, es war ein großes Unrecht, das mir widerfahren ist. Aber ich vergebe meinen Peinigern. Und mit dieser Gesinnung hat er das höchste politische Amt in Südafrika bekommen und hat mitgeholfen, die Apartheid abzuschaffen. Er kam in seine Bestimmung, aber geben wir es zu, das war ganz bestimmt hart und äußerst schmerzhaft. Das Problem von Naaman war seine Lepraerkrankung. Aber dieses Problem hat ihn in seine Bestimmung reingeführt. Er hat dadurch Gott kennengelernt und hat ihn in Syrien bekannt gemacht. Und ich glaube, dass Gott manchmal sagt, deine Probleme, sie sollen dir dienen, damit du in deine Berufung und in deine Bestimmung hineinkommst. Vertrau mir, mach doch den Tauchgang, sei bereit, dich unterzuordnen. Es wird zwar nicht so passieren, wie du dir das vorgestellt hast, es wird so passieren, wie ich das vorgesehen habe. Und ich werde meine genialen Pläne für dich und dein Leben zur Realität werden lassen. Tauch noch mal unter und du wirst Schönheit statt Asche ernten. Tauch noch mal unter und schmeiß die Flinte nicht ins Korn, sondern vertrau mir und deine letzten Tage werden besser sein als die vorherigen. Tauch noch mal unter und erlebe, dass sich etwas verändert in deiner Ehe, in deiner Familie. Tauch noch mal unter und du wirst erleben, wie Gott dich in deine Berufung führt und seine Ziele mit dir erreicht. Da war dieses jüdische Mädchen, das große Herausforderungen hatte, weil es entführt worden war und jetzt als Sklavin dienen musste. Ihr Problem, dass sie in Syrien gefangen war, hat sie auch in ihre Bestimmung reingeführt. Dadurch hat sie unheimlich viel ins Rollen gebracht, vermutlich mehr, als sie sich jemals vorgestellt hat oder vorstellen konnte. Mal eine Frage. Ist Gott für dich nur in super guten Zeiten wichtig und anbetungswürdig? Bist du hauptsächlich dann von ihm begeistert, wenn die Rechnung für dich aufgeht und alles glatt läuft? Oder bleibst du auch dann voller Glauben und Vertrauen an ihm dran und mit ihm verbunden, wenn dich Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen treffen? Naaman war eigentlich in einer aussichtslosen Situation, die er selber nie und nimmer hätte lösen können. Das jüdische Mädchen war auch in einer ausweglosen Situation. Und manchmal verbindet Gott solche Menschen in ausweglosen Situationen miteinander und er macht was ganz Fantastisches daraus. Probleme sollen dir dienen, denn sie sind häufig ein Weg, durch den Gott dich in deine Berufung und deine Bestimmung hineinführt. Aber ich glaube auch, dass nicht selten der Stolz ein Hindernis ist, um in unsere Bestimmung reinzukommen. Und manchmal sind es auch unsere Vorstellungen, wie Gott zu handeln hat. Meistens kommt es ja völlig anders. Naaman hat auch gesagt, Menschenskinder, ich habe gedacht, der Typ kommt raus, der Elisa, legt mir die Hände aus und so auf und so und dann ist alles Paletti. Nein, es ist anders gekommen. Ich kann aus Erfahrung sagen, es kommt meistens anders, als du gedacht hast. Aber ich weiß eins, Gott ist allmächtig. Er ist unendlich kreativ und ideenreich. Ich bin auch ideenreich. Ich habe meistens 1000 Ideen, die ich Gott sage, wie man es lösen könnte. Er macht es anders. Das ist die Erfahrung. Manchmal werden wir auch getestet, habe ich festgestellt, ob wir auch wirklich vertrauen. Naaman musste 7-mal untertauchen. Er hätte ja zwischendurch leicht sagen können, Leute, das ist mir jetzt echt zu blöd, ich lasse den Quatsch, oder? Was soll's? Für mich ist die Botschaft die, dass es wichtig ist, einfach dran zu bleiben. Das nehme ich persönlich für mich aus dieser Message mit. Bleib an Gott dran, egal wie unüberwindlich dein Problem auch sein mag. Jesus hat gesagt, dass wir anklopfen sollen und Gott wird reagieren, eine Tür wird aufgehen. Such die Begegnung mit Gott und er wird sich von dir so finden lassen. Bitte ihn um Hilfe und er wird dir aus seiner Fülle und Weisheit das geben, was gut für dich ist. Noch eine Frage. Wer von euch hier hat zu Jesus gefunden und Gott erlebt, weil du ein Problem hattest? Darf ich mal die Hände sehen? Ja, das sind doch ganz schön viele hier. Ja? Sind Probleme grundsätzlich denn so schlecht für uns? Dein Problem hat dich zu Gott und damit in deine Bestimmung geführt. Wisst ihr, ich habe manchmal so das Gefühl, manche denken, naja, als Christ geht man halt sonntags in den Gottesdienst. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist unheimlich wichtig. Aber Jesus hat uns noch einen anderen Auftrag gegeben. Und das ist unsere Berufung als Christen. Im Matthäusevangelium, da sagt er, ihr seid für die Welt wie das Salz. Vers 13, Kapitel 5. Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Verse 14 und 16. Und dann heißt es noch in Matthäus 28, Vers 19. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger, meine Schüler zu werden. Verkündet meine frohe Botschaft und vor allen Dingen, du hast doch was zu erzählen, denn du hast auch was erlebt. Das ist der Auftrag, den jeder von uns Christen hat. Und ich habe versucht, mir vorzustellen, wie das war, als der Naaman dann irgendwann nach seiner Wunderheilung wieder zu Hause angekommen ist. Ich denke, als er dann daheim diese junge Sklavin gesehen hat, da hat sich dann alles verändert. Kannst du dir vorstellen, dass er sich total über die gefreut hat? Ich glaube, der hat sich wahnsinnig über die gefreut, als er sie gesehen hat. Sie war ja schließlich der Auslöser für die ganze Geschichte. Und wer von euch freut sich, dass es da jemanden gegeben hat, der das Risiko eingegangen ist, dich auf den Glauben an Gott und auf Jesus anzusprechen? Wer von euch freut sich darüber? Und diese Person hat es doch tatsächlich erreicht, dich für Jesus zu gewinnen. Bist du dankbar für diesen Menschen? Und jetzt kommt meine letzte Frage. Kannst du dir vorstellen, dass jemand unheimlich glücklich und dankbar wäre, wenn du ihm von Jesus erzählen würdest und von dem, was er für dich getan hat und nach wie vor für dich tut? Darum geht's doch eigentlich. Ich kann doch das Beste, was mir jemals passiert ist, nicht für mich behalten. Das muss doch weitergegeben werden. Deshalb will ich dir Mut zusprechen, denn du und ich, wir sind hier, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen und Menschen mit Jesus in Beziehung zu bringen. Und so bete ich, Vater im Himmel, dass Menschen heute erkennen, dass ihre Probleme und Schwierigkeiten nicht dazu da sind, sie fertig zu machen, sondern dass sie ihnen dienen sollen, damit sie in ihre göttliche Bestimmung und in ihre Berufung reinkommen. Und danke, dass du auch schon die Lösung für unsere Probleme parat hast. Ich habe ja keine Ahnung, wann du den Knoten auflöst und schon gar nicht, wie du das machen willst. Aber ich vertraue dir, dass du es nicht nur gut meinst mit uns, sondern dass du es auch zu einem guten Ende führen wirst. Du hast versprochen, alle Tage bei uns zu sein, bis zu unserem letzten Atemzug. Und so ist es mein Gebet, dass ich und all die anderen, die diese Message jetzt gehört haben, auch mit dir vereint sein werden im Leben nach dem Leben. Und wenn da jemand ist, der noch keine persönliche Beziehung zu dir, Jesus, hat, dann bet doch einfach innerlich mit mir mit. Jesus, ich kenne dich bisher nur als religiöse Figur. Aber heute lade ich dich ein, mir persönlich zu begegnen und in meinem Leben die Regie zu übernehmen. Bitte leite mich, lass mich in meine Berufung und in meine Bestimmung hinter den Problemen schauen, lass es mich entdecken. Und so greife ich im Glauben dich und damit das ewige Leben, das du mir schenkst. Amen. Weißt du, dieses Gebet ist der Startpunkt einer wundervollen Beziehung mit dem Schöpfer des Universums, der sich dann trotz seiner riesigen Größe und Macht zu uns Menschen herunterbeugt und uns seine Liebe schenkt.